Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab. Ja, herzlich willkommen in dieser Spezialaufnahme. Willkommen Jay und Jana.
Hallihallo.
Das kommt nur alle Schaltjahre vor, dass wir im selben Raum sitzen für eine Aufnahme. Normalerweise nehmen wir remote auf. Also das,
so ist es.
Es fühlt sich gut an.
Wir haben vorhin überlegt, ich glaube, das letzte Mal war fast vor 2 Jahren.
Richtig.
Haben wir über Harry Potter gesprochen.
Stimmt.
Nee, das stimmt gar nicht. Das letzte Mal war bei eurem Podcast-Festival. Da warst du aber nicht dabei, sondern da haben nur Jana und ich und der Jürgen...
Nicht Jürgen.
Christian.
Christian Jungen.
Christian Jungen, ja, so rum.
Vom Filmfestival, genau. Da habe ich gekneift. Also, schön hier zu sein. Wir sind in einem besonderen Kontext hier. Wir sind im Zürcher, im Swiss Podcast Festival, Teil dieses Anlasses. Und gleichzeitig grüßen wir natürlich alle Hörerinnen und Hörer in gewohnter Weise, alle Serien-Nerds und Nerdinnen, alle FilmliebhaberInnen. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit einer Leidenschaft von uns allen. Wir gucken gerne Filme und Serien.
Alles, was so flimmert.
Exakt. Und wir sind gleichzeitig ein Podcast von RevLab. Das ist eine digitale Pionierinitiative, ein digitales Lagerfeuer der reformierten Kirche in Zürich. Wir sind vor 5 Jahren gestartet mit 12 Podcasts und einer davon war von Anfang an mein Herzenspodcast Popcorn Culture. Und ihr seid in der Zwischenzeit dazu gestoßen. Jetzt sind wir als Trio unterwegs und unterhalten uns einmal im Monat über irgendeine meistens aktuelle Serie oder Filmreihe, die uns packt. Manchmal gehen wir auch ein bisschen weiter in die Vergangenheit und wir versuchen zu fragen, was sagen uns diese Filme und Serien und vor allem, was sagt uns die Popularität dieser Formate über unsere Gesellschaft, über unsere Zeit, über auch Religion und Glauben, aber überhaupt, was kann man davon lernen? Worüber sprechen wir heute? Was sollen wir machen?
Wir haben uns ja vorher ein paar Gedanken gemacht und haben uns so überlegt, was kann man, wenn man in so einem schönen Etablissement sozusagen, wenn man in so einem Kino ist, worüber kann man da bestenfalls sprechen, wenn nicht natürlich über Filme, aber was ist so das große Thema der letzten, ja, also mindestens 10 bis 20 Jahre eigentlich, wenn nicht sogar noch mehr. Jay, du wirst uns nachher noch ein bisschen erzählen, wann du eingestiegen bist in die Thematik, über die wir heute sprechen wollen. Wenn nicht über das große, große Thema der letzten, wie gesagt, 20 Jahre, Superheldenfilme.
Yeah!
Und Jay, du hast ja die meisten Jahre auf dem Buckel, vielleicht kannst du mal anfangen, ja, deinen Bezug zu SuperheldInnen und zu den ganzen Formaten, in denen sie uns begegnen, kurz zu skizzieren und wir steigen dann ein und fragen uns in dieser Folge, wie erklärt sich der unglaubliche Erfolg dieser Filme, aber auch wie erklärt sich genau die Anzeichen dafür, dass der Zenit so langsam überschritten ist.
Ja, also ich persönlich, da kommen noch 3. Ich wollte überhaupt mal sagen, schön, dass ihr alle da seid, wie wir gerade in dem Trailer gehört haben. Ihr seid die Zukunft des Podcastens. Guckt euch, ihr könnt euch persönlich begrüßen, also nur mal nebenbei erwähnt. Ich bin in das Superhelden-Genre tatsächlich als Kind eingestiegen. Keine Ahnung, mit 5, 6, 7, 8, 9 irgendwie, also als ich anfangen konnte zu lesen, habe ich angefangen, Comics zu lesen und vornehmlich eben DC-Superhelden-Comics, Superman, Batman, The Flash, Spider-Man, dann Marvel. Aber ich war, als Kind war ich tatsächlich eher im DC-Universum zu Hause.
Gib mal eine Jahreszahl, Jay. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber sag mal ungefähr, wann
das war. Naja, das waren tatsächlich noch die 70er, also Ende 70er so irgendwann. Und dann die Superman-Filme damals, 78 glaube ich, habe ich tatsächlich im Kino gesehen mit meiner Mutter zusammen. Ja, ich war elektrisiert Und so ging das dann eine ganze Weile weiter und irgendwann habe ich eine ganze Pause gehabt und dann kam ja in den 90ern die Batman-Filme von Tim Burton erst und dann Anfang der 2000er Spider-Man oder ich glaube es war 2000er, ne? Anfang 2000er Spider-Man, dann die Christopher Nolan Batman-Verfilmungen und so und dann irgendwann kam das MCU, wurde immer größer und da war ich natürlich auch erstmal hooked und inzwischen bin ich ausgestiegen. Inzwischen interessiert mich das quasi fast nicht mehr. Also die Thematik interessiert mich nach wie vor. Ach genau, das darf ich nicht vergessen, weil in meinem anderen Podcast haben wir auch mal über die Superhelden-Thematik gesprochen und da hat mich mein Kollege, also ich bin nämlich auch Comedian, hat mich so gerügt und auch völlig zu Recht, weil tatsächlich ich als in meiner Rolle als Comedian tatsächlich Superhelden erschaffen habe. Also mit Super 2, so heißt unser Comedy-Duo, wir haben einmal eine CD gemacht, die hieß Die Rückkehr der heiligen zwei Könige und das waren so Volltrottel-Superhelden. Und ich will einfach nur dazu sagen, also ich habe nicht nur Superhelden gelesen, ich habe sie nicht nur im Kino gesehen, ich bin sogar einer.
Ja, also du bist komplett drin aufgegangen und gehst jetzt mit ihnen unter, hoffentlich nicht.
Ja. Hätten wir das gewusst, Jay, hätten wir dich verpflichtet, dein Superheldenkostüm anzuziehen.
Oh ja,
das wäre lustig gewesen.
Manu, wie ist es bei dir? Wann bist du eingestiegen? Welches Jahrzehnt war es? Und, und bist du noch drin oder bist du auch schon wieder auf dem absteigenden Ast?
Also ich habe tatsächlich in meiner Jugendzeit nicht so viel mit Superhelden zu tun gehabt. Ich habe tatsächlich erst als Erwachsener, dann als das ganze MCU richtig so explodiert ist, da bin ich eingestiegen und habe Riesenfreude gekriegt an den ganzen Figuren, vor allem aber auch an den Netflix-Serien, die dann losgegangen sind, also Jessica Jones und dann Daredevil vor allem und meine absolute Lieblingsfigur, The Punisher.
Punisher mochte ich.
Ja, absolute ungefragt für mich die beste.
Ist ja verrückt.
Ja, das ist grandios. Die habe ich x-mal gesehen, ja. die ganzen Staffeln.
Wirklich?
Ja, und habe das Absetzen der Serie sehr betrauert. Also, der kommt jetzt wieder. Es gibt eine neue Daredevil-Staffel, in der der Punisher mit Bernthal in der Hauptrolle dann wieder auftaucht. Aber das ist so mein Ding gewesen. Und jetzt, ich habe aber auch dann die letzten 2-3 Jahre den Überblick verloren und längst nicht mehr alles geguckt. Anfangs habe ich alle gesehen, so Iron Man und Thor und so die ganzen Marvel-Geschichten und dann auch die DC, die Batman-Geschichten. Und jetzt bin ich so ein bisschen wählerischer geworden. Ja.
Genau.
Und du, Jana?
Ja, ich sitze ja immer so zwischen euch so ein bisschen und manche Serien oder Filme, die wir dann besprechen, die muss ich dann gucken, um darüber reden zu können. Weniger, weil ich sie gucken wollen würde, mehr, weil ich sie gucken muss. Ich bin sehr spät, glaube ich, auch eingestiegen, vielleicht so vor 10 Jahren ungefähr. Und auch immer nur punktuell. Also so mit Comic-Kram hatte ich gar nichts am Hut, das war überhaupt nicht mein Ding. Und dann, ja, so ein bisschen, ja, wie gesagt, vor 10, 15 Jahren ungefähr. Und dann immer eher über einzelne Figuren oder eben dann so Avengers. Und so mein Highlight ist ganz klar Guardians of the Galaxy. So, aber auch, weil ich immer Fan von guten Soundtracks bin. Und das ist ja mit Abstand irgendwie einfach der beste Soundtrack.
Definitiv.
Der Welt einfach.
Ungefragt. Ja, der Welt würde ich nicht sagen, aber
schon ganz vorne mit dabei.
MCU definitiv.
Ganz vorne mit dabei, genau. Und dann so Avengers und so Endgame und so, das schon natürlich alles. Aber so mit diesen ganzen einzelnen Alpha-Male-Männer-Filmfiguren konnte ich immer nicht so viel anfangen. Also jetzt mit Punisher, Thor, whatever, denke ich mal so, ja, come on, habe ich jetzt auch schon 10-mal gesehen. Ist okay.
Ach, schade.
Irgendwie ein Mann, der die Welt retten will. Danke dafür.
Ja. Ja gut, also das ist jetzt unser persönlicher Bezug gewesen. Bevor wir uns so der Frage widmen können, wie erklären wir uns den vermeintlichen oder tatsächlichen Untergang dieses Superhelden-Genres oder die, zumindest das kann man ja auch verifizieren, die abnehmende Popularität vieler Superheldenfilme. Es sind einige gecrashed die letzten Jahre, in die man große Hoffnung gesetzt hat, DC und Marvel. Aber wir müssen vielleicht zuerst ein paar Takte einholen zum Thema, wie ist es überhaupt zu diesem riesigen Hype gekommen? Weil das wirklich die letzten 20 Jahre, würde ich jetzt sagen, vielleicht 25, schon bemerkenswert ist, dass es, also wenn man guckt, welches sind die 10 Filme, die 10 Kinofilme, die am meisten Geld eingespielt hat ever, dann sind darunter, glaube ich, mindestens die Hälfte sind Marvel oder sind Superheldenfilme. Ich glaube, die ganzen Avengers sind, haben die Milliardenmarke geknackt, Deadpool, jetzt der neueste Film auch wieder. Also das hat ein Momentum aufgenommen, die letzten zwei Jahrzehnte. Das ist ja schon bemerkenswert. Also Jugendliche und Kids in unserer Zeit, die sind selbstverständlich mit diesen Figuren aufgewachsen. Wie erklärt man sich das?
Mach du.
Gut, meine Theorie ist, also wenn man mal so weltpolitisch, gesellschaftlich guckt, in den 90ern, also oder Ende 80ern, 90er ist der Ostblock zusammengebrochen, sozusagen, es war alles ganz in Ordnung. So, man dachte, oh ja, yeah, wer ist der Feind eigentlich? So, dann mit 9/11 gab es sozusagen, kam plötzlich der Islamismus als neuer Weltfeind auf und man setzte sich damit auseinander. Und dann 2008 kam Obama mit Yes, we can. Ne? Das war so der Slogan. Also das ist meine Erklärung. Und das hatte meines Gefühls schon tatsächlich diesen Drive, dass die Menschen sagten, yes, we can. Wir können wirklich was tun, was die Welt verändern. Ne? Dann die Homo-Ehe wurde legalisiert in Amerika und so. Also sozusagen Weltveränderung auf dem Vormarsch. Und meines Erachtens wurde das dann bebildert, symbolisch gesehen vom MCU, die sozusagen diesen Drive, yes we can, aufgenommen haben. Also natürlich in ihren Geschichten nicht ausgesprochen. Mhm. Und meines Erachtens drückt sich in diesen Filmen einfach genau diese Stimmung aus. Ja, wir können, wir werden eine bessere Welt schaffen. Und hier sind die Helden, die das tun.
Ich finde aber auch dazu, also zum einen das, aber was eben auch zu dem passt, was du gerade gesagt hast, damit einhergeht ja eine Komplexitätsreduktion. Also es ist quasi, die Probleme, die irgendwie alle da sind, werden in den Filmen oder in dem, was wir sehen, ja, relativ runtergebrochen. Also es gibt ein Problem, es gibt ein Bösewicht, es gibt etwas, was schlecht ist und dann gibt's den Helden und der rettet uns sozusagen. Also dieses Yes, we can gepaart mit einfachen Antworten und auch einfachen Fragestellungen beziehungsweise einfachen ja, Lösungen für vielleicht weniger komplexe Probleme als wir in unserer Welt oder als die, mit denen wir in unserer Welt konfrontiert sind.
Also ihr würdet sagen, so eigentlich ein gesellschaftspolitischer Grund für den Aufschwung des Superhelden-Genres. Man konnte sich das irgendwie denken, es war ein gewisser Optimismus in der Luft, es wird besser, wir können die Verhältnisse ändern und dann hat man sich das im Kino abstrahiert in einer fiktiven Welt, genau. Auch noch reingezogen, Leute, die die Welt retten und die
besser machen. Und der ganz profane Grund wäre natürlich auch, dass man... Also, dass wir in den 2000ern filmisch an dem Punkt waren, wo man Effekte so darstellen konnte, dass Leute fliegen, Wände hochkrabbeln, was weiß ich was, dass es glaubhaft ist.
Ja, also das hätte ich auf jeden Fall als, sage ich mal, ganz technische Seite, hätte ich das auch eingespielt. Ich habe nur eine Serie, Superhelden-Serie noch in Erinnerung. Ich glaube, das war Batman von früher, wo er da irgendwie so in roten Unterhosen da stand. Das sah total zum Lachen aus.
Und also
wenn er Leute geschlagen hat, dann ist so boom.
Genau,
dann hat so kurze Einblender gegeben. Puff, ja. Boom, Chagang und so.
Aber wundervoll anzugucken. Wenn man so Nostalgie mag, ist das schon eine Serie. Oder es gibt es auch als Film. Also wurde ein Film von gemacht mit Adam West als Batman. Weiß gar nicht, wie der Robin-Darsteller hieß. Also nur kurze Empfehlung. Kann man mal gucken.
Ja, aber
ich möchte noch einen Aspekt mit einbringen.
Mach das, ja.
Und zwar auch, was ich auch finde, weshalb das so groß geworden ist, das Thema. Superhelden entsprechen ja auch kindlichen Sehnsüchten. Also wir haben ja alle das Bedürfnis, in uns irgendwie in irgendwas super gut zu sein oder irgendwas richtig, richtig gut zu können. Und das sind natürlich alles Figuren, die irgendwie fliegen können oder die irgendeine Sache super gut können. Und das ist natürlich was total Interessantes für gerade Heranwachsende oder Menschen so, die eben 15 bis 20 sind, zu sagen so, hey, da ist jemand und der ist eigentlich wie ich, aber der hat eine Superkraft, weil das funktioniert ja immer darüber, dass eben diese Superhelden mit ihren Kräften dargestellt werden, aber eben auch trotzdem oder meistens noch mit irgendwelchen menschlichen Problemen, die sie dann auch haben, also die sind dann in irgendwen verliebt oder haben irgendwie noch einen kleinen Streit mit irgendwen, also es gibt auch immer diesen menschlichen Aspekt, der eben als Identifikationsmarker funktioniert, und gleichzeitig dann eben der Aspekt, der hat aber eine Superkraft und der kann irgendwas ganz toll. Und das will man natürlich auch, gerade als heranwachsende Person.
Ja.
Es ist total attraktiv.
Also das glaube ich auch. Ich habe aber den begründeten Verdacht, dass es auch einen ganz starken Nostalgiefaktor gibt bei diesen Superheldengeschichten, weil nämlich längst nicht nur Teenager und Heranwachsende dieses Genre geliebt haben. Ich selber, ich habe die Filme quasi als 30-, 35-Jähriger mit Hochgenuss geguckt und kenne sehr viele Menschen, besonders Väter, die dann natürlich mit ihren Kids und so diese Filme gucken, aber das ist ein bisschen so, wie wenn ich meinem Sohn einen Millennial Falcon von Lego auf den Geburtstag schenke, der 1.000 Euro gekostet hat mit 8.500 Teilen und er ist erst 6 Jahre und hat keine Chance, das Ding zusammenzubauen.
Genau.
Und ich mich dann anbiete und ihm helfe, dieses Modell zusammenzubauen, weil ich eigentlich mindestens so viel Freude an dem Teil habe. Und die Leute, also die Filme sind ja, also ganz viele Leute, die mit den Comics groß geworden sind, die das irgendwie aus ihrer Kindheit noch kennen, die gucken sich dann die Filme an und finden das und tauchen quasi nochmal ab. Manchmal wird ja sogar ganz bewusst diese 80er Ästhetik noch hochgefahren.
Genau.
Wonder Woman, der zweite Teil 1984 ja. Und so. Dass viele dieser Filme spielen auch in Zeiten, in denen ich quasi meine Jugend verbracht habe und dann gucke ich die auch so mit einem Nostalgiefaktor und wenn es dann auch richtig, um darauf nochmal zurückzukommen, wenn es auch richtig geil gemacht ist, dann
genau.
Fasziniert mich das umso mehr. Also ich habe immer schon geile CGI, ich habe viele Filme, auch grottenschlechte Filme, mit Freude geguckt, einfach weil die CGI sehr geil war.
Und es sind natürlich, die Figuren sind eben auch größer als die Filme, dadurch, dass es von den Figuren mehrere Verfilmungen gibt oder Comics oder eben, wie gesagt, mehrere Verfilmungen, ist der Mythos um eine Figur größer als der eine Film, den man dann schaut. So, natürlich gibt's für eine Figur unterschiedliche Filme oder dann auch große vom MCU oder sowas, Marvel Cinematic Universe, aber trotzdem gibt's ja irgendwie dann auch die Comics dazu oder andere Figuren, die dann so ähnlich aussieht. Also das Ganze ist eben größer als dieser eine Film, den man dann vielleicht schaut oder wie du auch sagst, mit dem, was man dann noch an Nostalgie dazu hat, wenn man vorher noch irgendwelche Comics gelesen hat oder mit den Kindern dann in den Film geht. Also es weist so über sich hinaus.
Das ist ja auch eine riesen Marketing- und Merch-Batterie, die da dranhängt. Also ich meine, da wird unfassbar viel Geld mit T-Shirts, mit Actionfiguren. Ich hatte früher dann tatsächlich, also schon in den 70ern, irgendwie so eine Superman-Figur und ein Batmobil so als Auto, mit dem ich dann so fahren konnte und so. Das fand ich super geil. Also ich meine, es ist ja logisch, dass da ein riesen wirtschaftlicher Apparat dranhängt und wenn dann so ein MCU anfängt abzuheben, also ich, da wurde schon auch gutes Geld verdient. Also da bin ich mir relativ sicher.
Auf jeden Fall.
Ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt vorher auf der Zugfahrt her bin noch mal den Wikipedia-Artikel durchgescrollt sozusagen zum MCU. Und habe nochmal versucht, so ein bisschen zu rekapitulieren, wann es eigentlich angefangen hat und wie viele Filme es mittlerweile sind und welche Ähren es da gibt. Und ich muss sagen, das ist das, was du auch gesagt hast, da hängt so unglaublich viel dran und da hängt so auch viel zusammen. Und also ich kann es überhaupt gar nicht mehr überblicken sozusagen. Und das ist vielleicht dann auch schon eine Überleitung zu dem Aspekt, wo man sagt, wann hat es gekippt, weil ich gemerkt habe, irgendwann, ich kriege die Zusammenhänge teilweise zum Beispiel gar nicht mehr hin. Also diese Komplexität vom Marvel Cinematic Universe, von den unterschiedlichsten Filmen, die irgendwie miteinander zusammenhängen und dann wieder auch nicht, die Chronologie, die manchmal passt und manchmal dann irgendwie wieder auch nicht,
ja,
ist schon krass.
Ja, also lass mich das noch kurz herleiten und dann
yes.
und dann vertiefen wir das ein bisschen. Also um das nochmal zusammenzufassen und vielleicht ein bisschen auch religionssoziologisch noch anzureichern. Also wir haben hier 20 Jahre, in denen, man könnte sagen, der der Götterhimmel bevölkert wurde mit Superhelden. Das ist ja auch eine bemerkenswerte Beobachtung, dass in einer Zeit, in einer hochtechnisierten Zeit, in einer säkularisierten Zeit, in der quasi die Kirchen und die Religionen größtenteils in der westlichen Welt an Deutungskompetenz und an Popularität verlieren und sehr viele Menschen sich damit auch brüsten, eine aufgeklärte und eben nicht mehr eine so religiös verbrämte Welt sich zu pflegen, aber in derselben Zeit explodiert dieses Marvel Universe, explodieren diese DC Superheldenfilme und der mythologische Götterhimmel wird bevölkert mit einer Heerschar an Figuren. Und du hast jetzt schon angedeutet, es zeichnet sich ein bisschen ab, dass eine gewisse Übersättigung erreicht ist. Du hast gesagt,
der Himmel ist voll.
Ja, der Himmel ist voll oder man verliert auch den Überblick. Also man kann natürlich ganz grundsätzlich sagen, solche Genres haben immer in Wellenbewegungen sich bewegt. Man hat zum Beispiel Westernfilme seit Jahrzehnte gehabt, in denen Western, das war das Genre, da hat man Geld umgesetzt und Leute begeistert.
Ohne 80er, 90er gab es Splatterfilme, ja. Dann so eine Zeit, wo Horrorfilme ganz viel in die Richtung kamen.
Eine große Überraschung waren ja auch diese Pirates of the Caribbean, das Piratengenre, das gab es irgendwann mal in den 70er, gab es so Piratenfilme, dann hat keiner mehr mit Piraten Geld gemacht und dann kam Pirates of the Caribbean und das war ein Riesenhit und hat alle überrascht, da ist dann ein Genre mal wieder kurzzeitig aufgelebt. Also das gibt's immer.
Ja, natürlich 2000er auch, natürlich Herr der Ringe und Harry Potter irgendwie auch ganz,
Fantasy-Geschichten,
die da auch ganz groß wurden, auf jeden Fall auch.
Ja, und Twilight mit diesen Werwolf-
ja,
und Vampir-Geschichten.
Genau.
Ja. Also, aber man kann quasi sagen, gibt's immer, gell?
Aber man kann sagen, in den 2000ern gab es offensichtlich eine Sehnsucht, also auch wenn man die nicht an Kirchenmitgliedschaften abzählen konnte, aber es gab offensichtlich eine Sehnsucht nach einer magischen Welt, nach einer Welt, wo Dinge möglich sind, die im Alltag nicht möglich sind. Ne? Ja. Herr der Ringe, Harry Potter, MCU und so weiter. Das bebildert das. Also
die Frage ist ja jetzt, ob diese Sehnsucht gestillt wurde oder ob die Sehnsucht einfach nicht mehr da ist oder ob wir einfach sagen, so, nee, platt gesagt, wir wollen diese Figuren nicht mehr, weil es uns geradezu unrealistisch ist, in einer gesellschaftlichen, in einer weltpolitischen Situation, die einfach nicht mehr so mit diesen einfachen Antworten funktioniert, oder?
Ja. Das wäre meine Erklärung. Also zum einen kann man natürlich sagen, es gibt eine Übersättigung. So haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Man blickt nicht mehr durch. Aber das erklärt's für mich nur bedingt, also das spielt mit rein. Meine Erklärung wäre auch hier, also wenn ich nochmal quasi weitermachen kann, wo ich vorhin angesetzt habe, also 2016, ne, Trump wird Präsident und vom Yes We Can switcht die Welt, also switcht Amerika zu einem Make America Great Again, also von einem wir ändern die Welt zum Guten. Wir, also ne, zum kleinen Wir hier. Und dann kommt die Corona-Krise, Ukraine-Krieg, Klimakrise spielt sowieso die ganze Zeit rein. Meines Erachtens glaubt man den Superhelden nicht mehr. In den 2000ern hat man noch sozusagen seine Träume, seine Wünsche. Yes, we can. Es ist möglich. Und das wird mir hier in bunten Bildern mit viel und Puff und Peng gezeigt. Quasi, das drückt meine Sehnsucht aus. Und ich glaube, inzwischen sind wir frustrierter. Also wir glauben das nicht mehr, wir denken, ja komm, lass mich in Ruhe. Wir sind kleiner geworden und glauben nicht mehr an die große Welterrettung oder so. Und deswegen funktionieren Superhelden auch nicht mehr, weil wir einfach sagen, ja, macht nett, tolle Explosionen, aber was soll das?
Ja, wir sind ein Stück weit einfach desillusioniert.
Genau.
So. Und ich glaube, die Geschichten sind auch auserzählt. Also was willst du über Superhelden noch erzählen? Die Geschichten, wie jemand seine Superkräfte bekommt, wie er sie wieder verliert, wie man irgendeinen Stein findet, der einem eine Superkraft verliert, womit man die Welt retten kann, was man tun muss, um die Welt zu zerstören. Also ich meine, die Geschichten, die man da drum spinnen kann, sind irgendwann auserzählt gefühlt. Also ich weiß nicht, was da inhaltlich noch passieren sollte, was nicht schon in den letzten 35 Filmen vom MCU passiert ist.
Genau.
Aber ist, also, das, das mag ja sein, aber das ist nicht die ganze Erklärung, weil du kannst zum Beispiel sagen, jetzt James Bond Filme, die gibt's wie lange, 50 Jahre schon fast oder 40 Jahre oder so. Das ist ja immer die gleiche fucking Geschichte. Das ist ja eigentlich völlig banal. Er rettet immer die Welt. Es geht immer ums Ganze.
Es geht auch immer um Frauen.
Über Jahrzehnte, ja, genau. Und jahrzehntelang waren die Russen quasi der Feind, den man besiegen musste und so. Und James Bond hat dann den Tag gerettet. Und die haben das einfach immer weiter gedreht und weiter gedreht. Und es ist eigentlich auch immer dieselbe Geschichte. Und das hat sich lange nicht totgelaufen.
Aber da würde ich jetzt sagen, das ist eben eine Geschichte und die wird immer wieder erzählt. Aber bei den Superheldenfilmen hast du einfach eine Vielzahl von Geschichten, die denselben Inhalt haben, aber den Anspruch haben, das auf immer wieder andere Art und Weise zu erzählen und noch eine neue Figur mit reinzubringen. Also James Bond ist ja wirklich derselbe Inhalt, unterschiedliche Darsteller. Das ist ja das, was gewechselt hat. Aber ich glaube, die haben einfach, also für mich wäre es so ein typischer Fall von zu viel gewollt. Also zu viele Figuren, zu viel Chronologie und Komplexität da reingebracht, zu viele Swifts und Dreher noch, hey, wir haben 5 Einzelfiguren, jetzt bringen wir die nochmal zusammen und machen noch einen Film mit allen 5 zusammen. Hey, wir haben einen neuen Schauspieler, der nimmt jetzt auch nochmal die Rolle von Spider-Man. Ich weiß nicht, wie viele Schauspieler mittlerweile schon Spider-Man gespielt haben.
Und, also James Bond ist, wie du gerade richtig sagtest, eine Figur. Ist ein Genre, Agenten und so weiter. So, das funktioniert. Superhelden sind mit ihrer, du hast es vorhin gesagt, Mythologie, ne, mit ihrem Mythos, mit ihrer mythologischen Kraft, mit den Superheldenkräften, also verkörpern die natürlich Götter. Ist doch völlig klar. Also ja, sozusagen das, was nicht von dieser Welt ist. Etwas, was darüber hinausgeht. Und wie gesagt, ich würde sagen, in den 2000ern hat Yes We Can eingeschlagen wie eine Bombe. Wer glaubt denn heute noch Yes We Can? Also frage ich, wer glaubt das noch?
Ja, oder zumindest haben sich die Voraussetzungen, also dem kann ich gut folgen, dass sich quasi die gesellschaftlichen und politischen Voraussetzungen so verändert haben. Also ich würde nicht sagen, früher war die Welt nicht komplex oder so, aber wenn man jetzt die alten James-Bond-Filme, die zeigen dieses Freund-Feind-Schema noch. Und das hat quasi in westlicher Wahrnehmung hat das gestimmt. Ich meine, die Russen haben auch ihre Filme gedreht und da war Freund-Feind genau umgekehrt verteilt. Aber da war irgendwie, auch da war es schon eine Vereinfachung, aber man konnte das quasi noch so aussortieren und dann kommt einer und weist den Feind in seine Schranken. Und heute haben wir ein Empfinden dafür, die Probleme sind so extrem viel komplexer und es ist so, ich meine, wir kämpfen mit Klimakrise. Was will der Superman ausrichten in der Klimakrise? Will er um die Erde drehen und das Ozon abwenden oder was? Also die Probleme, die wir haben oder Probleme in Israel, Palästina und so. Ja, was für ein Superheld soll das lösen? Das kann man nicht mit einem Superheld lösen.
Ist allen klar, ne?
Ja, da müssen irgendwie gesellschaftliche, gemeinschaftliche Lösungen her, wo ganz viele Menschen sich hinter eine Sache stellen und einen Wert verfolgen. Und wir sind, wie du sagst, wahrscheinlich auch sehr ernüchtert, ob wir das überhaupt noch hinkriegen und eine allein wird's nicht richten können.
Und das haben die aber auch schon selber gemerkt. Also sie haben ja auch irgendwann angefangen, sich selber zu dekonstruieren oder das Genre des Superheldenfilmes zu dekonstruieren. Ich meine jetzt gerade sehr aktuell mit Deadpool und Wolverine einfach die ganze Deadpool-Saga, wo man sagt, es ist quasi eine Persiflage auf Superhelden.
Ganz genau.
Aber gleichzeitig auch mit solchen Dingen wie Ant-Man, der glaube ich sehr gefloppt ist oder zumindest ja, nicht.
Der letzte ist, glaube ich, sehr gefloppt.
Der letzte ist sehr gefloppt, wo man sagt, so, warum macht man alles erst größer und dann geht man ins Kleine, ins Mikrologische sozusagen und ist dann auf einmal bei einer Ameise. Ich weiß, dass du ganz großer Fan bist, aber zum Beispiel auch The Boys wäre ja auch ein Beispiel.
Ah, ja. Ja.
Wo man auch sagen könnte, das ist gewissermaßen eine Dekonstruktion der Superheldenfilme.
Ja, da gab's eine Menge solcher Serien und Filme, die auf einer Metaebene quasi das ganze Genre unterlaufen. Und das macht ja auch wahnsinnig Spaß. Also Deadpool, das ist einfach ein saumäßiges Fest. Auch weil das Marvel-Universe sich selbst dekonstruiert und zum Beispiel dieses Multiversum, was ja wirklich eine Scheißidee war und dass das ganze Marvel, die Marvel-Filme sind ja mit dem Multiversum so unübersichtlich geworden, dass viele Leute abgehängt haben und Deadpool nimmt das gnadenlos auf die Schippe. Das ist eigentlich verrückt, dass die das überhaupt durchgewunken haben, weil Deadpool ist ja Marvel. Also das ist schon crazy. Und The Boys ist nochmal, das ist die einzige Konkurrenz, die der Punisher hat für mich, ist The Boys. Weil The Boys ist jetzt wirklich nochmal richtig geil. Und da wird das Ganze auf den Kopf gestellt. Das sind ja die Superhelden. Anfangs denkt man, oh geil und so, hat so Äquivalent zu Homelander ist Superman und andere, der wie heißt er noch, The Deep ist Aquaman und so. Also gibt so gewisse Äquivalente. Und dann merkt man plötzlich, das sind ja riesen Arschlöcher. Das sind ja unmögliche Typen. Die sind total kaputt, die haben Komplexe ohne Ende, Homelander mit seinem Mutterkomplex und so, und das wird dann alles aufgerollt und irgendwann merkst du, das sind ja eigentlich, du kannst dich mit denen gar nicht identifizieren und identifizierst dich dann mit den Boys, und die Boys sind ja eine Gurkentruppe, die eben gar keine Superhelden, das sind die Loser, die sich dann zum Ziel machen, diese Superhelden zu stürzen. Und das ist ja eine radikale Umkehrung der ganzen Superheldenlogik.
Das ist aber auch nichts Neues. Also ich sag mal so, in den 80ern gab es schon die Watchmen-Comics, die das quasi, im Grunde das, was The Boys heute macht, damals gemacht haben, gibt diese tolle Verfilmung von Snyder, auch sehr sehenswert, finde ich, wo genau das schon, ich glaube, das war dann Anfang 2000er, die Verfilmung, wo eben auch dieses Genre dekonstruiert wird, weil du Superhelden hast, die offensichtliche Flaws haben und die nicht vertrauenswürdig sind, so. Und gut, und ich glaube, so wie das immer ist, ne, ein Genre muss sich immer auch wieder dekonstruieren, bevor es sich vielleicht neu erfinden kann, so.
Ja, oder eben jetzt auch als Beispiel die Joker oder der Joker-Film, so wo man sagt, ist das überhaupt ein Superheldenfilm oder gehört es nur damit rein, weil es in diesem Superhelden-Kontext filmt und es geht aber eigentlich um zutiefst menschliche Probleme oder menschliche Themen auch.
Ja, wie gesagt, meine These wäre, dass groß nicht mehr verfängt, weil wir inzwischen auf der großen Bühne, an die große Bühne nicht mehr glauben, desillusioniert sind. Und deswegen es eher ins Kleine, ins Individuelle geht. Ne? MAGA, Make America Great Again, klingt immer noch groß, aber es ist nicht mehr Yes We Can. Und zum Beispiel ein Beispiel dafür wäre für mich Kill Bill. Denkt man jetzt nicht sofort an einen Superheldenfilm, und trotzdem ist es meines Erachtens schon Mitte der 2000er, ist ein zwei Filme von Quentin Tarantino, die eigentlich eine Dekonstruktion des Superhelden-Genres sind. Meiner Meinung nach.
Ja, das musst du ausführen, weil das leuchtet mir nicht auf Anhieb ein.
Ja, erzähl uns mehr davon.
Also auf der Oberfläche ist es ja erstmal ein Rachefilm, ne, klar. Eine Beatrice Kiddo rächt sich an denen, die ihre Hochzeit gestürmt haben und sie quasi fast umgebracht haben. Unter der Oberfläche ist es ein Film über toxische Männlichkeit und einer Frau, die ihr Muttersein entdeckt. So, meines Erachtens. Und da drunter ist das Ganze aber auch eine Dekonstruktion des Superhelden-Genres. Okay, ich argumentiere kurz. Meine Argumente dafür sind, Beatrice Kiddo kriegt in den Kopf geschossen. Sie stirbt nicht. Sie wird The Bride genannt, ne, weil sie als Braut erschossen wurde, ne? Also ähnlich wie ein Superheld irgend so einen komischen Namen hat, heißt sie The Bride. Dann, wenn sie erwacht, aus dem Koma erwacht, das ist 100% inszeniert, wie du das bei einer Superhelden-Ikonografie hat. Sie wird von einem Moskito gestochen. Das wird ganz nah gefilmt. So typisch, ne? Spider-Man wird von einer radioaktiven Spinne gebissen. The Bride wacht aus dem Koma auf und durch einen Moskito-Biss. Als nächstes ist sie, was hatte ich als nächstes noch? Genau, also es wird zwar nie gesagt und trotzdem den ganzen Film über tut diese Frau Dinge, die kein Mensch kann. Am Ende des ersten Teils metzelt sie, keine Ahnung, wie viel? Fünf, also die heißen Crazy Crazy in 88, aber es wird in Teil 2 gesagt, es waren gar nicht 88. Aber eine Riesenmenge von, keine Ahnung, 50 Samurai-Kämpfern metzelt die nieder. Also sie kann Dinge, die kein Normalsterblicher kann. Das ist so. Und am Ende schließt Bill, also den sie ja sucht, der sozusagen ihr ehemaliger Liebhaber war, von dem ihr Kind ist, schließt diese Superheldenklammer, indem er einen, keine Ahnung, fast fünfminütigen Monolog über Superman hält. Und darin erklärt er, dass Superman quasi nicht, also der einzige Superheld ist, der sich nicht verkleiden muss. Alle anderen müssen sich verkleiden, um die Helden zu werden. Spider-Man, Batman, wie auch immer. Superman ist Superman und verkleidet sich als Clark Kent, sozusagen. Und dann macht Bill diesen Move und deswegen komme ich drauf, dass er sagt, und du bist wie Superman, sagt er zu The Bride, also Beatrice Kiddo. Du kannst dich verkleiden, wie du willst, ein normales Leben führen, irgendwas. Im Grunde bist du immer ein natural born killer. So, das ist diese Superheldenklammer. Und die Dekonstruktion findet dann meines Erachtens an der Stelle statt, wo Beatrice Kiddo Bill erklärt, warum sie ihn verlassen hat. Nämlich, als sie schwanger wurde und sie gemerkt hat, nein, ich bin kein natural born killer, ich bin eine Mutter. So, und jetzt hast du quasi die Arc einer, in Gänsefüßen, Superheldin, die sozusagen zugeschrieben wird, du bist eine wahre, eine echte, und sie sagt, nein, also der eigentliche Move ist, und deswegen bin ich bei der Dekonstruktion, weil es wieder ins Private geht, ins Kleine, ich bin nicht The Bride, ich bin eine Mutter. Und das ist dann sozusagen das, worauf die beiden Filme hinlaufen, dass sie ihre Bestimmung findet in The Mother, wenn du so willst. Ist auch das letzte Wort, was im Film eingeblendet ist, The Mother. Also ich weiß, das ist ein bisschen weit hergeholt, weil Kill Bill in der Regel nicht als Superheldenverfilmung gesehen wird. Aber ich sehe das deutlich. Und Tarantino hat quasi Mitte der 2000er eine Dekonstruktion dieses Genres angeboten. Tarantino ist seinerzeit ja meistens weit voraus. Und da sind wir heute. Also das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Wir sind heute weg vom alles ganz groß, The Bride, Helden retten die Welt, hin ins kleine, private, Make America Great Again oder wie auch immer, The Mother.
Ich würde ja sagen, dass das zusammengeht. Wir sind nicht mehr bei diesem ganz großen, die Welt wird gerettet. Ich finde ja, wir sind schon, die Welt ist am Arsch. Also wir sind schon, also das, was...
Aber dadurch genau, eher im Privaten.
Ja, genau, natürlich, im Privaten und in den Einzelschicksalen, aber aufgrund dessen, dass die Welt schon im Arsch ist sozusagen. Wir haben schon diese ganzen Katastrophen um uns herum und wir haben irgendwie festgestellt, es kommt nicht der eine große Retter, der uns rettet. Es gibt nicht diese eine Retterfigur, es gibt keine Superhelden, die das Ganze irgendwie einfach lösen. Und ich finde ja, dass die Superhelden-Ära so ein bisschen von so der Postapokalypse-Ära so ein bisschen abgelöst wurde im Serien- und im Filmkosmos. Dass so ein bisschen jetzt das kommt, was ist denn, wie gehen wir denn die einzelnen Personen bei den Einzelschicksalen, wie gehen denn die Menschen damit um, wenn wir in der Postapokalypse sind, wenn die Atombombe eingeschlagen ist, wenn die Welt schon zerstört ist, wenn wie bei The Last of Us die Welt schon, ja,
am Arsch ist
und bedroht ist von einem Pilz, der die Menschen zu Zombies werden lässt. Und die Geschichten, die dann erzählt werden, sind nämlich dann nicht mehr die Geschichten von den Superhelden, sondern von den Einzelfiguren, von den Menschen, die irgendwie in dieser postapokalyptischen Welt überleben müssen, von denen, die sich dann irgendwie neu orientieren müssen. Und die bieten ja auch viel mehr Identifikationsfläche sozusagen für uns heute, weil das quasi eine Übertragung der Situation, in der wir uns gerade mit den ganzen weltpolitischen Krisen befinden, eine Übertragung auf sozusagen eine Film-, eine Serienebene, wo das eben dann die Apokalypse ist und wir quasi dann mit den SchauspielerInnen oder mit den Einzelschicksalen eben durch diese Apokalypse wandern müssen, wo die Welt eben zu komplex ist, um durch einfache Lösungen oder durch einfache Antworten gelöst zu werden oder eben von einem Superheld, der dann kommt. Das passiert nämlich nicht mehr. Und das passiert heutzutage eben auch nicht mehr in den Filmen und in den Serien, die wir sehen können.
Ja, also das leuchtet mir eigentlich sehr ein. Das ist ja auch eine, wahrscheinlich neben der Superhelden- und Heldinnen-Ära, die jetzt schon 20 Jahre oder so anhält, ist das vielleicht eine der bemerkenswertesten Entwicklungen, vor allem im Serienkosmos, dass die letzten 7, 8, 10 Jahre diese ganzen postapokalyptischen Szenarien enormen Auftrieb gekriegt haben. Also die ganzen Zombie-Serien,
Walking Dead
und andere und dann eben auch The Last of Us und es gab 100 andere Formate, die irgendwie die Welt zeigen nach dem großen Atomkrieg, nach der vollendeten Klimakatastrophe, nach der Zombie-Apokalypse und so weiter. Und da werden eigentlich dann Welten aufgezogen, in denen eigentlich alles schon verloren ist. Und man versucht noch irgendwie sich den Kopf über Wasser zu halten. Wie hieß nochmal diese Amazon-Serie?
Fallout,
genau. Das ist auch wieder dasselbe Strickmuster, ja. Irgendwie ein paar überleben und versuchen sich da durchzuschlagen und das fühlt sich auch völlig anders an als diese Superhelden-Ära, die immer in eigentlich funktionierenden Gesellschaften dann versuchen, das Ganze noch zu retten und hier ist die Sache schon verloren. Also ich finde, die These hat was für sich, dass das eine der nächsten Genres sein könnte, die eben die Superhelden ablösen. Was ich noch nicht so ganz zusammenkriege, Jay, ohne dir zu viel entgegentreten zu wollen, aber deine Make America Great Again Geschichte, man könnte das schon anders lesen, weil Trump inszeniert sich ja auch als Superheld eigentlich. Also weißt du, der
tut Retter ja so. Zumindest von Amerika.
Also der tut ja schon so, als ob es eben eine Person geben könnte, die das Steuer rumreißt und er wird alle Probleme lösen und er wird auch den Ukraine-Krieg in 2 Tagen beenden und so. Also der inszeniert sich ja gerade als nach altem Schrot und Korn als Superheld und erstaunlich ist, dass ihm Menschen das noch glauben in unserer Zeit.
Naja, und es wird ja immer größer. Ne? Er wird angeschossen und er überlebt es wie durch ein Wunder und das verleiht ihm natürlich auch irgendwie so eine sehr obskure Ära.
Na gut, ich komme ja von der gesellschaftlichen Stimmung her. Also du hast recht, die Inszenierung von Trump passt komplett in, also wahrscheinlich gut zu The Boys, würde ich mal sagen, ja?
Ja. Der Homelander.
Ja, genau. Aber trotzdem, also wenn meine Beobachtung stimmt, dass sich die gesellschaftliche Stimmung von Yes, we can zu wir glauben eigentlich nicht mehr, dass wir noch irgendwas können, dann reduziert, dann ist Make America Great Again sozusagen der größere Mikrokosmos, auf den man sich jetzt konzentriert. Also dann geht's nicht mehr um das Gute, sondern es geht um unser Gutes, das groß werden soll, das gerettet werden soll. Mhm. So, also von daher als Vermittlungsangebot biete ich quasi diese Brücke an. Also grundsätzlich hast du schon recht. Trump inszeniert sich als Homelander. Ja.
Yeah. Was mich jetzt so gegen Schluss unseres Gesprächs noch interessieren würde, mit euch zu diskutieren. Wir haben ja gesagt am Anfang, man kann die ganze Superhelden-Explosion in den letzten 20 Jahren, die Bevölkerung des Götterhimmels, eben kann man als eine moderne oder postmoderne Mythologie lesen. Man kann sagen, in einer säkularisierten Gesellschaft projizieren sich auch diese Sehnsucht nach Übermenschen, diese Sehnsucht nach Göttern,
nach mehr, ne?
Nach
als
mehr,
das,
ja?
Was man anfassen kann.
Genau, das projiziert sich quasi jetzt in dieses Superhelden-Universum und da werden Figuren geschaffen ohne Ende. Und was ich mir schon überlegt habe, sind jetzt so klassische Religionen, bieten die eigentlich auch Superheldengeschichten? Ist das jetzt wirklich, wir haben vom Olymp gesprochen, man könnte die Verbindung eben zum griechischen Pantheon ziehen, da passt das am ehesten. Abgesehen davon bedienen sich Marvel und DC
genau.
Ja ganz explizit dieser alten Mythologien, also Thor und sein Vater Odin sind genau. Natürlich Figuren aus der germanischen Götterwelt. Bei DC kommt Wonder Woman, die trifft dann den Kriegsgott Ares und so. Also da wird ja die ganze Mythologie Griechenlands und des Römischen Reiches wird ja geplündert, um diesen modernen Götterhimmel zu bevölkern. Da geht das noch auf. Jetzt, wir kommen von der christlichen Tradition her. ist jetzt, lässt sich Jesus einigermaßen stimmig als Superheld inszenieren oder unterläuft er das Genre?
Ich wollte gerade sagen, wären wir jetzt in einem Gottesdienst, wäre das jetzt die altbekannte Jesus-Kurve, die du jetzt einziehen würdest. Irgendwann kommt man mit der Jesus-Klatsche, irgendwann wird er genannt und dann, spätestens dann muss man auf Linie kommen.
Nee, so habe ich das aber gar nicht gemeint.
Nee, aber ich finde die Frage...
Ich interessiert das einfach, also, weil ich das stimmig finde, dass Superhelden quasi der Götterhimmel der Neuzeit, den Götterhimmel der Neuzeit bevölkern.
Also ich finde die Frage schon super interessant, weil ich meine, Jesus als Wunderheiler, Jesus als jemand, der von den Toten aufersteht, bringt schon so ein paar Qualitäten mit, die gut ins Marvel-Universe passen könnten. Ob er insgesamt als Figur dort gut reinpasst, darüber müssten wir mal reden. Aber also erstmal auf den ersten Blick würde ich sagen, ja klar, das ist einer, der hat besondere Kräfte anscheinend. Das ist einer, der die Welt retten will, so, ne? Oder von dem gesagt wird, dass er die Welt gerettet hat. Und einer, der von den Toten aufersteht. Also das ist schon nicht schlecht. Würde sich als Comic ganz gut machen.
Also wir haben ja besonders wirkmächtige Wunder, so Wasser zu Wein und irgendwie so Fische und Brote mehren, wo man dann auch eben viel darüber redet. So, das ist ja auch was klassisches, Superheldenmäßiges. Also man muss irgendwas machen, was möglichst viele mitbekommen, was dann irgendwie groß gezeigt wird. Aber du musst eben auch diese Begegnung im Kleinen haben. Das haben wir auch in den Filmen häufig. Also irgendwie den menschlichen Aspekt, dieses Zwischenmenschliche muss ja irgendwie auch dargestellt werden. Das haben wir bei Jesus auch. Also da sind ja auch immer wieder Begegnungen mit Einzelpersonen, die dann irgendwie dadurch geheilt werden oder denen es dadurch viel besser geht oder auch Menschen, denen er begegnet, die er sieht, die andere nicht gesehen haben oder eben auch Aussätzige.
Wäre The Chosen demnach eine Superheldenserie?
The Chosen ist quasi eine Serie über die Jesus-Geschichte.
Genau, ja.
Ja, ich würde halt die These vertreten, dass die Figur von Jesus Christus, wie er gezeichnet wird im Neuen Testament, eigentlich das ganze Superhelden-Genre eigentlich unterläuft, weil er genau, natürlich kann man Parallelen ziehen, Kräfte und so und Auferstehung und so weiter, aber das schlussendlich passt es nicht, weil zum Beispiel teilt er ja seine Kräfte und seine Fähigkeiten strategisch mit anderen Menschen. Er ist mit anderen unterwegs und er schickt quasi dann seine Nachfolger los und sagt, betet ihr für die Leute, macht ihr die Geschichten und so, schreibt ihr die guten Geschichten und sagt ihnen sogar, ja, ihr werdet noch die verrückteren Dinge erleben, als ich sie erlebt habe. Und er bringt eigentlich andere in Position und weigert sich an vielen Stellen sogar, die wollen ihn ja dann auch irgendwann zum großen neuen Revolutionären küren und wollen ihn in die vorderste Reihe schieben, um die Römer rauszuschmeißen und so. Und so ein richtiger Superheld, der hätte da spätestens dann mit seinen Muskeln geflext und hätte dann diese römische Vorherrschaft beendet. Und das macht er ja alles nicht. Er enttäuscht eigentlich die Superheldenerwartungen seiner Zeit strategisch, aber er setzt eine Bewegung in Gang, in der Menschen quasi in die Breite, eine Gemeinschaft, in der ganz viele Leute dann Mut finden, mit ihrem Leben einen Unterschied zu machen. Und das ist jetzt nicht typisch superheldenmäßig.
Das ist ja eine Frage auch von Wertvorstellung oder Intention, ne? Also was ist die Intention, die dahinter verfolgt wird, wenn man fragen würde, haben Superhelden eine Intention oder haben sie irgendein anderes Ziel dahinter, hinter dem Weltretten, dem Offensichtlichen sozusagen? Geht's noch um was Größeres? Geht's um Gemeinschaft? Geht's um Werte, die irgendwie vertreten werden? Das Einzige, wo ich mich gerade so ein bisschen dran erinnert gefunden habe, als du gerade gesprochen hast, war so ein bisschen Batman tatsächlich so, weil der ja auch so ein bisschen manchmal im Geheimen interagiert und sich ja auch immer nicht so ganz in die erste Reihe stellen mag. Aber ansonsten gebe ich dir natürlich recht mit vielem, was du gesagt hast, aber da würde ich eben die Frage stellen, so, warum tun die Superhelden das, was sie tun? Haben sie irgendwas noch, was dahinter steht, wofür sie kämpfen, was nicht einfach nur die Welt retten ist? Oder worum geht's ihnen eigentlich?
Für mich wäre, glaube ich, der Punkt, wo es quasi aus dem Superhelden-Genre herausbricht, tatsächlich die Kreuzigung. So, ne, also bis dahin könnte ich mir sagen, ja, okay, den, ne, habe ich ja vorhin auch argumentiert, könnte man den gut sehen in so einer antiken Superheldenrolle. So. Aber dann kommt das Kreuz und das ist eigentlich der Punkt, wo normalerweise Rettung in letzter Sekunde passieren müsste. So, ja. Ne?
Also, oder er stirbt einfach nicht.
Ja, genau, oder er stirbt nicht, genau. Und auf jeden Fall steigt er von dem Kreuz runter und, keine Ahnung, mäht seine Feinde, die Bösen, nieder oder so. Aber das passiert nicht, sondern er stirbt recht klein und kläglich und qualvoll.
Also, je nach Evangelium?
Je nach Evangelium, genau. Aber zumindest ist die Vorstellung, ja gut, beim Johannesevangelium hast du schon eine bisschen andere Typologie da, aber also zumindest bei den Synoptikern ist es relativ klar, okay, bei Markus und Matthäus ist es relativ klar, dass es eine echt arme Wurst ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ne? Also da ist wenig Heroisches dabei, es ist kläglich, es ist klein, es ist verzweifelt, es ist furchtbar. So. Und jetzt könnte man sagen, ja, die Auferstehung ist ja die Rettung in letzter Sekunde, meine ich natürlich, würde ich aber nicht so deuten, weil die Auferstehung passiert dann tatsächlich ja auch im Verborgenen, ne? Es ist nichts an der großen Glocke, wo die Feinde Jerusalems sehen, wie Jesus und so, also es fehlt dieses Heldenmäßige der Wiederkehr. Man könnte argumentieren, es gibt die zweite Wiederkehr, auf die Christen warten, und die wird dann oft ja so gedeutet. Aber wenn wir jetzt trotzdem bei diesem Moment bleiben, Kreuz, klägliches Dahinscheiden des Helden, des Superhelden, des Gottessohnes, wie auch immer, an der Stelle bricht es für mich mit dem Superhelden-Topos. Also, weil das ist, also spätestens hier müsste dann irgendwie der Punkt kommen, wo das verhindert wird, wo es überwunden wird, wo es nicht zu dem Verzweifelten kommt, wozu es im Neuen Testament kommt.
Und ich finde aber auch, die Frage ist auch, womit werden wir zurückgelassen? Also wir werden ja nach dem Tod Jesu quasi in eine Eigenverantwortung entlassen, in eine Gemeinschaft, die wir uns irgendwie selber immer wieder selber bauen müssen, und auch in eine Eigenverantwortung, selber dafür verantwortlich zu sein, dass eben das Gute und irgendwie die Liebe zwischen den Menschen ist, und dass wir irgendwie eine Hoffnung darauf haben, dass diese Welt eben nicht am Arsch ist. Und dass wir aber auch die Macht haben, sei es im Kleinen, sei es im Größeren, wie auch immer, was unsere Aufgabe ist, daran auch was zu machen und was zu verändern. Und Superhelden sagen, leben ja auch davon, dass die Menschen da immer eigentlich auch in der Abhängigkeit von den SuperheldInnen sind. Und das ist eben, so funktioniert es eben nicht. Also wenn wir selbst ermächtigte Menschen sein wollen, die eben nicht in der Abhängigkeit sind zu einem Superheld, der die Welt retten muss, dann funktioniert es eben nicht auf Dauer mit den Superhelden, sondern dann muss unser Jesus Christus sterben, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, handlungsfähig zu werden.
Super Punkt.
Danke. Also, kannst du so stehen lassen? Du brauchst jetzt nicht weiter.
Nee, noch den. Ich führe deinen Gedanken weiter, ja. Weil der Jesus, selbst wenn man die Auferstehung so deuten würde als Rettung in letzter Sekunde, sehe ich nicht. Aber wenn man das täte, selbst dann geht der ja weg. Also der fährt in den Himmel und lässt seine Leute allein wieder. Also der Held hat nicht den Tod überwunden und sitzt jetzt da in Jerusalem und sagt, wo ist das Problem? Alles klar. Und fliegt dahin und macht das mal so. Sondern die Idee ist, das geht auf die ganz normalen, klitzekleinen Menschen, auf dich und mich über. Und wir sollen jetzt diejenigen sein, die die Welt retten. Also ja. Oder die Rettung in die Welt bringen, wie auch immer. So, und das ist nicht das Superhelden-Topos.
Also ich bin auch ein bisschen froh über dieses Fazit, dass sich die Zentralfigur des christlichen Glaubens nicht einfach einreiht in den Olymp der Superhelden, sondern diesen noch einmal unterläuft. Und vor allem,
was sollen wir auch anderes sagen hier als christlich bezahlte Menschen?
Ja, aber ich finde das tatsächlich eine sehr viel realistischere und auch bevollmächtigendere Perspektive, wie du das gesagt hast, Jana, dass da etwas in Gang kommt, was uns Mut macht und nicht einfach nur die Hoffnung einpflanzt, irgendwann kommt einer quasi vom Himmel her und wird dann die Probleme Kraft seiner Supermächte lösen oder so. Ich fände das sehr viel frustrierender, nur auf so etwas hoffen zu müssen.
Was für ein wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Wir kommen auf die Zielgerade.
Genau, würde ich auch sagen. Es war eine Freude mit euch hier und mit allen, die diesen Podcast
noch hören werden.
Und ja, schreibt uns doch mal, wer eure großen SuperheldInnen und Superhelden gewesen sind oder immer noch sind und ob ihr überhaupt mit unserer These übereinstimmt, dass die Ära der Superhelden so langsam sich dem Ende entgegenneigt.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
Genau, vielen Dank fürs Kommen.
Ja, tschüss zusammen.
Genau, ciao.
Ciao. RefLab.